Heute beantworten wir einige eurer Fragen zum Thema Verlustangst. Nicht mit schnellen Tipps, sondern mit Einordnung, Entlastung und ehrlichen Antworten. Hallo und herzlich willkommen zu Liebe Unplugged. Mein Name ist Isabella und mir gegenüber sitzt mein Mann Bela. Wir arbeiten seit 8 Jahren als Beziehungscoach und betreiben die Internetplattform Liebe, Sex und Zärtlichkeit.
Zuerst vielen Dank für all die Fragen, die ihr uns zugesendet habt. Wir haben hier natürlich eine kleine Auswahl getroffen. Und für alle, deren Fragen hier nicht beantwortet werden, jede Frage wird beantwortet. Ihr müsst dann mal in eure E-Mail gucken. Wir antworten immer. Isabella, fangen wir an mit der ersten Frage. Woran weiß ich, ob es meine Verlustangst ist oder ob die Beziehung wirklich unsicher ist?
Tatsächlich ist ja eine der Kernsachen bei Verlustangst, dass Verlustangst ein starkes Gefühl der Unsicherheit mit sich bringt. Also Unsicherheit wird auf jeden Fall verstärkt. Man ist dadurch wachsamer und kleine Signale, also sowas wie kürzere Nachrichten oder auch, dass man das Gefühl hat, er zieht sich irgendwie langsam zurück oder leise zurück, wirken dadurch oft viel größer. Die Antwort auf die Frage ist also eher ein, ich glaube, in den meisten Fällen ist es tatsächlich, dass beides nebeneinander existiert. Also sowohl die Verlustangst als auch, dass die Beziehung einen Anlass dazu gibt, unsicher zu sein. Weil nochmal, Unsicherheit wird verstärkt.
Ich finde, das ist keine einfache Frage, weil es natürlich immer auf den Einzelfall ankommt. Aber ich finde, du hast es gut auf den Punkt gebracht. Beides kann gleichzeitig wahr sein. Also man kann Verlustangst haben und die Beziehung wirklich nicht nur als unsicher empfinden, sondern unter Umständen ist sie sogar unsicher. Und man muss halt bei der Verlustangst aufpassen, dass es halt nicht in die selbsterfüllende Prophezeiung geht. Also, dass die Beziehung am Ende wirklich unsicher wird, in einem Maße, dass sie dann auch schädlich ist, durch die Verlustangst. Weil das ist ein Muster, was häufig passiert. Also, es mag Anlässe geben, dass die Beziehung wirklich unsicher ist. Die Verlustangst verstärkt es natürlich. Es kann aber natürlich auch sein, dass die Verlustangst der Anlass ist und dadurch, dass die Beziehung unsicher wird. Es ist also eine schwierig zu beantwortende Frage, weil Realität und Selbstzweifel vermischen sich da sehr, sehr stark. Und auch hier, Intuition ist keine einfache Sache. Normalerweise würde ich sagen, Intuition ist ein Kompass, auf den man hören soll. Bloß wenn du in der Verlustangst bist, ist die Intuition keine Intuition, es ist Angst. Und dann kann man nicht wirklich darauf vertrauen. Weil das Hauptproblem bei Verlustangst ist, dass man Dinge tut, die man dann im Nachhinein bereut. Weil man dann merkt, man hat doch mehr Distanz geschaffen als Nähe erzeugt. Und dann beginnt die Spirale.
Eine sehr wichtige Frage, und das hast du eben schon genannt, ist es eine Angst, die ich habe, oder ist es tatsächlich so ein Bauchgefühl, da stimmt etwas nicht? Und in jedem Fall würde ich sagen, dass es ratsam wäre, das Gespräch zu suchen. Man kann dann einfach gucken, auch welche Qualität die Beziehung hat. Weil wenn man das Gespräch sucht und sich so ein bisschen offenbart und sagt, dass es einem gerade nicht gut geht, dass man Ängste hat, beziehungsweise dass man gerade total unsicher ist und irgendwie nicht genau weiß, woran man zum Beispiel ist, und der andere meint es wirklich ernst mit einem, dann will er dir ja was Gutes tun. Also er will ja, dass es dir gut geht und er muss ja nicht sagen, du kannst mich kontrollieren und sowas, sondern er hat dann auf jeden Fall aber ein Interesse daran, mit dir quasi daran zu arbeiten, dass es dir besser geht. Und dann kann man sich weiter fragen, okay, geht es mir jetzt durch das Gespräch besser oder bleibt einfach so eine dauerhafte Anspannung die ganze Zeit vorhanden? Und wenn die dauerhafte Anspannung die ganze Zeit vorhanden bleibt, dann ist es ein Hinweis darauf, dass die Verlustangst sehr stark ist.
Eine Sache dabei ist, wenn man das Gespräch sucht, ist es sehr, sehr wichtig, dass man gemeinsam an einem Strang zieht. Also es darf niemals eine Dynamik entstehen, wo er sich verteidigt und du angreifst, die euch gegenseitig Vorwürfe macht und er das so empfindet, als wärst du jetzt unzufrieden mit ihm. Sondern du musst ihn mit ins Boot holen, auf eine Art und Weise, dass er das Gefühl hat, dich besser zu verstehen, ohne das unbedingt auf sich zu beziehen und da Fehler zu sehen, die er da macht. Und wenn das gelingt, dann kommt ihr euch wirklich näher, weil Verlustangst erzeugt Distanz. Aber wenn man offen kommuniziert und dem anderen irgendwie sein Verhalten, was für den ja oft rätselhaft ist, verständlich macht, dass man zum Beispiel bestimmte Gedankengänge hat, dann kann der andere viel besser auf dich eingehen. Und wenn er mit an Bord ist und du merkst, er möchte, dass das funktioniert, dann wird er versuchen, dem zu entsprechen. Er wird auf dich zugehen. Er wird versuchen, dass die Trigger, die dich triggern, ein bisschen weniger werden. Und er wird nachsichtiger sein, wenn du in der Verlustangst bist und dann vielleicht auch mal überreagierst. Aber er muss wissen, woran er ist. Und dann kann er auch darauf eingehen.
Da gibt es natürlich ein paar Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Nämlich das eine ist natürlich, dass man seine Verlustangst irgendwie kennt, dass man weiß, wie sich das anfühlt und dass man weiß, dass man zum Beispiel verlustängstlich ist oder dazu neigt auf jeden Fall und das dann halt auch so kommuniziert. Und das andere, was du auch gesagt hattest, war, dass man aufpassen sollte, dass man halt von sich aus kommuniziert. Also, dass man sagt, wie man sich selber dabei fühlt, was jetzt gerade passiert, was man sich vielleicht auch von dem anderen Partner wünschen würde, womit es einem besser gehen würde. Und nicht so, wir hatten das, glaube ich, in irgendeinem Podcast auch mal gesagt, dass man manchmal dazu neigt, so Nebenkriegsschauplätze zu eröffnen, die gar nicht so wirklich um das Thema gehen, sondern so stellvertretend für das eigentliche Problem sind.
Wenn man so ein Gespräch sucht, ist das Ziel Verständnis. Du möchtest, dass der andere Verständnis für dich hat. Und das bringt euch auch letztendlich näher zusammen, weil dadurch entsteht auch wirkliche Nähe. Aber er muss verstehen und das sollte dein Ziel sein, im allerersten Schritt.
Was dazu kommt und oft auch eine große Hürde ist, dass sich jemand, der verlustängstlich ist, ja so ein bisschen das Gefühl hat, sich verstecken zu müssen, weil es ja eine Schwäche von einem ist, die man zugeben muss. Und es ja auch sein kann, dass der andere damit nicht, also in dem Kopf eines Verlustängstlichen, kann es dann ja sein, dass der andere genau das zum Anlass nimmt, um einen, ich sag mal, im allerschlimmsten Fall oder in dem Kopf von jemandem, der Verlustangst hat, das dazu führt, dass er verlassen wird. So, und das ist, glaube ich, ganz oft eine Hürde, die nicht genommen werden möchte, weil man ja eigentlich versucht, ich sag mal, eine sehr perfekte Version zu sein, die perfekt zu diesem Mann passt. Und da natürlich so eine gewisse Scham dann besteht, dieses Thema anzusprechen.
Man muss auf jeden Fall die Maske an einem Punkt fallen lassen. Es geht nicht anders. Man muss sich öffnen. Ich empfehle, dieses Gespräch aber nicht aus der Verlustangst herauszuführen, sondern in einem ruhigen Moment vorzubereiten. Auch vorm Spiegel zur Not. Man muss den Punkt treffen und man möchte nicht in eine Auseinandersetzung gehen, sondern man möchte, dass man gemeinsam agiert.
Ich weiß, dass ich damit jetzt die Hürde für so ein Gespräch noch ein bisschen höher mache, aber ich gebe den Ratschlag trotzdem. So ein Gespräch ist auch oft gut aus einer Verbindung herauszuführen. Also wenn man gerade das Gefühl hat, wir sind uns gerade richtig nah und das war jetzt ein richtig schöner Abend und jetzt spreche ich aber das Thema an, was mich einfach belastet und warum ich sage, dass das oft eine noch größere Hürde ist, weil ich sag nochmal, in dem Kopf einer verlustängstlichen Frau entsteht dann oft das Gefühl, ich will das ja aber auch gar nicht kaputt machen. Diese Harmonie, die wir gerade haben, die will ich jetzt nicht durch so ein ernstes Gespräch kaputt machen. Aber man macht nichts kaputt, wenn man sich selber zeigt. Man macht nichts kaputt, wenn man was offenbart, was einem auf dem Herzen liegt. So, das bringt einen meistens, wenn es eine gesunde, schöne Beziehung ist, sogar näher zusammen.
Noch ein abschließender Gedanke. Die Frage war ja, ist es Verlustangst oder ist meine Beziehung wirklich unsicher? Es gibt gelegentlich den Fall, da ist Verlustangst natürlich nur die Konsequenz einer Beziehung, die wirklich, ich sag mal, unsicher ist, weil bestimmte Dinge geschehen, die die Verlustangst triggern und das ganz objektiv. Also irgendwo stimmt etwas nicht. Das ist aber leider nur im Einzelfall zu prüfen. Es gibt da leider keinen allgemeinen Rat, den man da geben kann. Es gibt bestimmte Dinge, da ist es legitim zu sagen, die Beziehung ist unsicher. Aber das kann man nicht so einfach klären.
Kurz eine kleine Info in eigener Sache. Wenn du Verlustangst kennst, wenn Nähe sich schnell bedrohlich anfühlt und du dich im Dating selbst zurücknimmst, um niemanden zu verlieren, dann bist du damit nicht alleine. In einer kostenlosen Erstberatung schauen wir gemeinsam, was hinter deiner Unsicherheit steckt und wie du Nähe entspannter und sicherer erleben kannst, ohne dich dabei zu verlieren. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge. Jetzt möchte ich da auch noch eine letzte Sache zu sagen, nämlich, dass ich auch tatsächlich öfter schon mal den Fall hatte in der Beratung, dass eine Frau mit der Diagnose Verlustangst quasi schon beim ersten Gespräch reingegangen ist und dass ich nach längerer Zeit das Gefühl hatte und auch gesagt habe, dass ich glaube, dass da gar keine Verlustangst besteht, sondern dass die Beziehung einfach wahnsinnig unsicher ist und diese Beziehung quasi, ne, weil Beziehungen können auch Verlustangst triggern. Also Verlustangst ist ja nicht immer sofort etwas, was in der Vergangenheit begründet ist, aus Erfahrungen beruht, sondern es kann auch sein, dass eine Beziehung unsicher ist. Wir mögen den Mann und natürlich hat man dann Angst, jemanden, den man mag, zu verlieren. Es ist ja nicht immer sofort gleich die Verlustangst, an der man arbeiten muss, die man heilen kann, sondern manchmal ist es tatsächlich auch nur die Beziehung. Also, und da kann man sich selber so ein bisschen fragen, okay, kenne ich dieses Gefühl oder ist dieses Gefühl gerade total neu für mich? Und wenn das Gefühl gerade total neu für mich ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es an der Beziehung liegt, an der Beziehungsdynamik, die da entstanden ist.
Das ist ein wichtiger Punkt. Verlustangst muss nicht immer in dir begründet sein, sondern kann auch in der Beziehung entstehen. Was ist zuerst da, das Ei oder die Henne? Und auch das kann man nur im Einzelfall lösen.
Kommen wir zur nächsten Frage. Kann ich Verlustangst heilen, auch wenn ich schon in einer Beziehung bin?
Definitiv ja. Gerade wenn man in einer Beziehung ist, ist es in meinen Augen sogar einfacher, weil man da dieses direkte Feedback gleich bekommt, wenn man die Dinge ein bisschen anders macht. Man kann sehen, dass es funktioniert und man kann sehen, dass man sich entspannt. Und dann verändert sich die Beziehung und man merkt es und man sieht, man ist auf dem richtigen Weg und dann geht die Spirale nach oben. Also in meinen Augen auf jeden Fall.
Ich würde sogar sagen, dass eine Verlustangst sogar besser in einer Beziehung heilbar ist, weil es ja eine Angst ist, die tatsächlich nur in der Beziehung auftritt. Also die Menschen sind ja nicht generell total verlustängstlich, sondern die, ich sag mal, die Symptome zeigen sich halt besonders ausgeprägt in einer Beziehung. Und da ist es natürlich dann einfacher, die Baustellen anzugehen. Wichtig ist aber, dass man sich dessen bewusst ist und dass man einlenken kann, ne? Weil einlenken kann man immer nur dann, wenn man sich seiner Mechanismen bewusst ist und seiner Muster bewusst ist.
Dann kann man auf jeden Fall gegensteuern. Gerade in Beziehungen kann man halt Verlustangst direkt sehen und dadurch auch regulieren und auch besser verstehen. Weil wenn man alleine ist, dann wird man ja nicht so getriggert wie in der Beziehung selbst. Dadurch hat man den direkten Austausch zwischen sich und auch der Angst. Weil wenn man alleine ist und nicht in einer Beziehung, dann wirken ja andere Mechanismen. Es ist ja niemand da, der deine Verlustangst triggert. Und dadurch ist es auch viel schwieriger, damit umzugehen, dann in dem Moment. Ich habe noch eine Frage an dich. Warum weiß ich rational, dass alles okay ist, aber mein Körper fühlt Panik?
Das wäre dann ja tatsächlich der ganz klassische Fall, wann Verlustangst da ist und wann sie eben nicht in der Beziehung begründet ist, ne, wenn man sich sicher ist, okay, die Beziehung bzw. der Mann, das passt alles, aber trotzdem habe ich die ganze Zeit eine Unruhe und bin die ganze Zeit in Alarmbereitschaft. Und das lässt sich dann so erklären, dass es eben, dass Verlustangst nicht im Kopf entsteht, sondern im Nervensystem. Also das Gefühl von Angst und Unsicherheit ist als erstes da und erst danach kommen die ganzen Gedanken. Oft ist es ja so, oder was wir beim Coaching ja oft machen, ist, dass wir versuchen, unsere Gedanken zu kontrollieren und durch die Gedanken Einfluss auf unsere Gefühle nehmen. Bei der Verlustangst, die durch Prägung entsteht, ist es quasi andersrum. Zuerst ist die Angst da, zuerst ist die Unsicherheit da und die lässt uns dann in einer blühenden Fantasie ganz viele Horrorszenarien erleben, was alles sein könnte, was alles eine Gefahr für die Beziehung ist.
Daran merkt man auch sehr stark, wie unterbewusst diese Dinge funktionieren. Es sind natürlich Angstreaktionen und Angstreaktionen fühlt man körperlich in erster Linie. Also man spürt es und es ist wirklich das Nervensystem selbst, was aktiviert wird. Und wenn man rational weiß, dass alles okay ist, aber der Körper es nicht fühlt, dann weiß man immer nicht genau, was man glauben soll. Weil wenn der Körper etwas sagt, dann ist man schnell bei der Intuition. Und wenn dann der Kopf etwas sagt, ist man schnell bei dem Rationalen. Und in diesem Widerspruch verheddert man sich ganz doll, weil es gibt ja keine Lösung. Irgendwo scheinen ja beide recht zu haben. Und ich kann nicht das eine gegen das andere austauschen. Und gerade das ist ein Anzeichen dafür, dass Verlustangst besteht letztendlich. Aber auch hier die Einschränkung. Es kann auch Intuition sein, wenn wirklich was nicht stimmt. Und gerade das macht es so schwierig, dieses Thema. Es ist immer der Einzelfall.
Kommen wir zur nächsten Frage. Muss ich lernen, unabhängiger zu sein, um meine Verlustangst loszuwerden?
Unabhängigkeit ist eine Konsequenz von, oder andersherum, Abhängigkeit ist eine Konsequenz von Verlustangst, hat aber in dem Sinne nichts mit der Verlustangst selbst, ich sag jetzt mal, zu tun. Sondern was man wirklich tun muss, ist mehr Vertrauen. Vertrauen in sich, Vertrauen in ihn, Vertrauen in die Bindung. Also bei Verlustangst geht es um Vertrauen. Vertrauen, dass man die Sachen gut macht. Vertrauen, dass der andere da ist, dass er nicht davonläuft. Vertrauen, dass man sich öffnen kann. Vertrauen, dass man sich zeigen kann. Und erst wenn die Verlustangst fortgeschritten ist, entstehen diese Abhängigkeiten. Die Abhängigkeit zum Beispiel, dass die Angst nur weniger wird, wenn ich irgendwie Nähe zu ihm suche. Dass er nur die Möglichkeit hat, mich zu beruhigen. Das sind dann Dinge, die dann später kommen. Aber die Ursache ist eine Sache des Vertrauens.
Was in diese Frage, finde ich, sehr mit reinspielt, ist, dass oft verlustängstliche Frauen ja auch irgendwie glauben, ich bin zu bedürftig. Oder man darf auf gar keinen Fall als Frau zu bedürftig sein. Und wir haben da auch mal einen Podcast zu gemacht. Das ist tatsächlich oft nicht das Problem. Also es geht nicht darum, irgendwie härter zu werden oder ja sich in irgendeiner Weise abzuhärten und nicht mehr so sehr den Beziehungswunsch zu haben oder sowas.
Souveräner zu erscheinen.
Ja, nee, darum geht's nicht, sondern es geht tatsächlich um Vertrauen. Und da natürlich in erster Linie, weil man da am einfachsten ansetzen kann, in das Vertrauen zu einem selber. Dass man das Vertrauen zu sich selber hat, dass man das schafft, dass man da durchkommt.
Das Stichwort Bedürftigkeit ist an dieser Stelle sehr, sehr wichtig, weil bedürftig ist auch nur eine Rückwärtsrationalisierung in meinen Augen. Also man erklärt sich die Sachen im Nachhinein. Verlustängstliche Menschen, da drehen sich halt die Gedanken und ihre Energie, die sie investieren, viel darum, wie man die Angst kleiner machen kann. Und der Gedanke, dass wenn man zu bedürftig wirkt und deswegen entsteht ja sozusagen die Distanz und das Richtige wäre dann, weniger zu bedürftig zu wirken und unabhängiger zu wirken, um dann den anderen dazu bringen, ihm Botschaften zu senden, dass es doch wichtig ist, die Beziehung, dass du doch wichtig bist, dass er sich wieder einbringt. Und das ist halt falsch umgedacht in meinen Augen. Weil, wie gesagt, Verlustängstliche, da dreht sich halt sehr, sehr viel darum, diese Angst zu bekämpfen. Und da kann man natürlich solche Spielchen spielen. Aber im Grunde genommen unterscheidet sich das nicht viel von dem Gedanken, dass man irgendwas tun muss, um den anderen dazu zu bringen, einem selbst die Angst zu nehmen. Wenn es doch wirklich das ist, dass das Vertrauen zentral ist an der Stelle.
Ja, die Bedürftigkeit, die verschiebt auch die Schuld, ne? Weil jemand, der sich fragt, bin ich zu bedürftig oder sich rückwärts rationalisiert, dass man wohl zu bedürftig war und dass das deswegen nicht geklappt hat, der nimmt dir die ganze Schuld zu sich, ne? Der sagt, okay, ich habe da was falsch gemacht, ich war nämlich zu bedürftig, ich habe Schuld und ist natürlich auch ein Muster der Verlustangst, ne? Dass man da dann die Schuld zu sich nimmt, weil man denkt, okay, ich hätte es ja auch besser machen können, ich hätte das besser lösen können, indem ich eben unabhängiger, souveräner gewirkt hätte, gespielt hätte ja in dem Fall.
Ja, dass man durch Bedürftigkeit interessanter wirkt halt, ne? Was ja auch ein Trugschluss ist oder uninteressant wirkt. So. Und dass wenn ich weniger bedürftig bin, dass es dann interessanter für den anderen ist, dass er dann kämpfen muss, dass er was machen muss, dass sich das irgendwie mal umdreht. Aber das ist ein Trugschluss in meinen Augen, weil wenn man Verlustangst hat, hält man solche Spielchen gar nicht durch in meinen Augen. Das kann man mal ausprobieren und dann leidet man und dann kommt die Angst und dann sucht man doch wieder die Nähe, ob man will oder nicht. Jetzt eine ganz zentrale Frage, die wir auch schon öfters gestellt bekommen haben, auch in der Beratung. Geht Verlustangst jemals ganz weg oder bleibt es für immer?
Sie kann auf jeden Fall leiser werden und sie kann im besten Falle auch sehr, sehr leise werden. Das Zentrale da ist, dass sie nicht mehr bestimmend ist, dass die Verlustangst nicht mehr dafür sorgt, dass Beziehungen so geführt werden, dass man sich selber verliert, sondern dass man die Entscheidungsgewalt hat, selber zu sagen, okay, das ist jetzt bin ich gerade in meiner Verlustangst. Ne? Da ist natürlich auch wieder der Punkt, sich selber gut zu kennen, selber zu wissen, wie fühlt sich meine Verlustangst an und dann zu entscheiden, gegenzuarbeiten oder sich halt nicht von dieser Angst bestimmen zu lassen.
Bei der Frage ist auch zentral, wie alt die Verlustangst ist. Umso älter sie ist, umso schwieriger ist sie in meinen Augen irgendwie ganz, ich sage mal, zu besiegen. Wenn man eine Beziehung geführt hat, wo man eine Verlustangst erst entwickelt hat, weil sie einfach ganz schlimm war, die Beziehung, kann ja passieren, dann muss das nicht ein bestimmendes Ding sein für die nächsten Beziehungen. Das muss nicht so sein. Es kann getriggert werden, aber man kann es dann auch wieder ablegen. Aber wenn die Verlustangst ein sehr, sehr altes Muster ist, das sind halt Dinge, die sehr, sehr tief in uns und in unsere Seele, in unser Herz letztendlich schon gesunken sind. Und da ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber man kann, du hast es gut auf den Punkt gebracht, die Sachen leise machen, damit die Wellen, die dann, also wenn die Welle über dich kommt, die Verlustangstwelle, dass sie nicht so doll ist und die Abstände größer werden und vor allem, dass man es besser aushält.
Die Intensität ist dabei, finde ich, ganz wichtig, weil Menschen, die wirklich richtig doll verlustängstlich sind, für die fühlt sich ja diese Angst total lebensbedrohlich an, also wirklich als, also wirklich eine richtige Panik. Und das lässt sich auf jeden Fall leiser machen, also dass man quasi nicht mehr völlig außer Kontrolle gerät, sondern dass man das viel besser kontrollieren kann, weil die Wellen, wenn wir bei dem Bild bleiben, einfach nicht so hoch sind und dich nicht so mitreißen, sondern du die besser aushalten kannst.
Genau, wenn man bei Verlustangst nichts tut, dann übernimmt sie dein Leben komplett. Und dagegen kann man auf jeden Fall was tun. Und wenn man das dann geschafft hat, dann kann man auch daran arbeiten, dass man lernt, besser damit umzugehen, es weniger zu aktivieren, besser zu verstehen, seine eigenen Mechanismen und dann nicht in so Handlungsspiralen zu verfallen, die man am Ende sowieso nur bereut. Man kann sozusagen lernen, sich dessen bewusst zu werden und dadurch es auch besser auszuhalten. Aber wenn man am Ende das Vertrauen stärkt, dann kann die deutlich, deutlich leiser werden.
Genau, und ich glaube auch, dass die Frage gar nicht unbedingt sein sollte, kann ich es schaffen, meine Ängste abzulegen, sondern eher, kann ich mich entscheiden für die Angst oder gegen die Angst. Wir haben in einem Podcast darüber gesprochen, dass so dieses, ich bewache mein Handy, ich kann mein Handy nicht aus der Hand legen, ich gucke die ganze Zeit, wann er online ist, wie viele Haken da sind, ob die Haken blau sind. Und wenn man das merkt und mit der Verlustangst schon gearbeitet hat, dann hat man in dem Moment die Wahl zu sagen, ich gebe dieser Angst nach und kontrolliere einfach die ganze Zeit und bin total in Alarmbereitschaft. Oder ich lege das jetzt zur Seite und ich gehe jetzt schlafen und ich mache es aus und ich wähle, nicht in diese Angst reinzugehen. Und wenn man diese Wahlfreiheit hat, dann hat man sehr viel gewonnen.
Vor allem, wenn man irgendwann lernt, dass wenn man loslässt und entspannter wird, dass es der Beziehung gut tut, die Nähe authentischer und ehrlicher und besser wird und dann, dass man in so eine Positivspirale kommt, weil man dann am Ende auch irgendwann anerkennen kann, dass die Bindung doch stark ist und man nicht immer zweifeln muss. Und es ist nicht einfach, ehrlich nicht, aber es ist möglich und ich kenne einige, die das auch schon geschafft haben.
Kommen wir zur letzten Frage. Warum gerate ich entweder an emotional unerreichbare Männer oder an solche, um die ich mich kümmern muss?
Ja, im letzten Podcast haben wir das sogar kurz angesprochen, dass es da eine Überschneidung gibt. Also beides macht, dass du irgendetwas tun musst, aber halt auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ich meine, der unerreichbare Mann, da ist halt Hoffnung und Anstrengung das zentrale Thema, was ja ein zentrales Thema auch der Verlustangst ist. Also man verausgabt sich und man bringt sich ein, man macht und tut und es reicht halt nicht.
Und man stellt vor allen Dingen die Bedürfnisse des unerreichbaren Mannes über seine eigenen Bedürfnisse.
Genau, man füttert den Gedanken, dass man nicht gut genug ist im Endeffekt.
Und versucht auf der anderen Seite gut genug zu werden, indem man dem Mann entspricht.
Und am Ende auch versucht, den anderen davon zu überzeugen. Und das ist dann der alte und ewige Kampf. Und bei, ich sag jetzt mal, unselbstständigen Männern, beziehungsweise wo man sich unentbehrlich machen möchte, ist es halt auch eine Art und Weise, wie man sich versucht, sicher zu fühlen. Wenn ich dem anderen helfe, dann braucht er mich. Und wenn er mich braucht, kann ich mich daran festhalten, dass er nicht geht. sondern dass ich wichtig bin, dass ich Einfluss auf ihn habe, dass ich nicht nur dadurch, dass ich sein Leben besser mache, dass es ihm besser geht, sondern dass er auch erkennt, dass ich sein Leben besser mache und er mich dafür belohnt. Mit Nähe zum Beispiel. Es ist eine Art und Weise, wie man dann versucht, die Bindung unentbehrlich zu machen, weil man der Bindung doch nicht so vertraut, dass es sonst reichen würde. Und dann gerät man halt an diese beiden Männertypen, weil es ist beides ein Bedürfnis, Bindung zu erzeugen und in der Bindung sich nicht nur unentbehrlich zu machen und etwas zu tun, sondern sie irgendwie mit irgendwelchen Mitteln sicher und stark zu gestalten. Und man sucht halt bei dem anderen und nicht bei sich.
Wenn du eine Sache aus dieser Folge mitgenommen hast, dann bitte diese. Verlustangst ist kein Defekt. Er ist ein Schutz, der irgendwann in deinem Leben mal richtig notwendig war, um eine Beziehung zu sichern. Und je mehr du deine Verlustangst verstehst, desto weniger wird sie dich in Zukunft kontrollieren.
Vielen Dank, Isabella.
Danke, Bela. Das war's für Liebe Unplugged. Wenn du besser verstehen möchtest, woher deine Verlustangst kommt und wie du Schritt für Schritt mehr Sicherheit in Beziehungen erleben kannst, laden wir dich herzlich zu einer kostenlosen Erstberatung ein. Gemeinsam schauen wir, was du brauchst, um dich in Nähe nicht selber zu verlieren. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Neue Folgen gibt es sonntags und donnerstags. Also abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.